The 17 King Steps.
Frau Martulla, wir reden über das neue EU-Vertragspaket mit der Schweiz. Es umfasst 2228 Seiten. Dazu kommen nochmals über 20.000 Seiten Ausführungsverordnungen der EU. Im heutigen Podcast geht es um das ganz Grundsätzliche. Was steht da überhaupt drin? Ist die Souveränität der Schweiz in Gefahr? Haben wir noch etwas zu sagen? Was passiert mit unseren Volksrechten? Bei so vielen tausend Seiten weiß man gar nicht mehr, was wichtig ist und was nicht. Was sind für Sie die wichtigsten Inhalte dieses EU-Vertrags?
Also zuerst muss man wissen, dass diese Verträge wichtige Belange aus unserem Alltag regeln, nämlich Verkehr auf der Straße, in der Luft, Personenfreizügigkeit, Zuwanderung, dann aber auch die Zulassung von Produkten, Landwirtschaft. Wir haben Strom, wir haben Lebensmittelrecht und die Gesundheit. Also Dinge, die uns alle betreffen, sowohl privat, auch geschäftlich auch. Und diese Dinge werden jetzt neu an die EU, ans EU-Recht gekettet, geknüpft. Und die betreffen uns dann alle, diese Regeln. Das ersetzt unser eigenes Recht. Also wenn Sie und ich etwas zusammen rechtlich machen, zum Beispiel, Sie sind SBB und ich benütze Sie, dann gilt EU-Recht, vor allem wenn ich dann ins Ausland fahre. Aber auch wenn ich den Strom im Inland verbrauche, ist alles geregelt nach EU-Recht. Also es betrifft alle private Firmen und nicht nur, wie man vielleicht denkt, Exportunternehmen. Und warum sind das so viele Seiten, das fragt man sich tatsächlich.
Sie haben es angesprochen, 2228 Seiten ist das Vertragswerk, aber da kommen alle die Querverweise dazu, die in die Verordnungswelt der EU verweisen. Wie kommt ein solches großes Vertragswerk überhaupt zustande?
Gut, man muss wissen, dass die EU jedes Jahr 2000 Erlasse neu erlässt, 150.000 Seiten. Und sobald es, und das ist ja noch schnell möglich, weil es eben sehr viele Bereiche sind, die wir mit Ihnen im Vertrag regeln wollen, sobald es so einen Bereich, eben Transport, Strom oder Lebensmittel betrifft, dann gilt dieses neue Gesetz oder man kann auch sagen Richtlinie oder Verordnung, auch dann für uns. Hier bei diesen 2200 Seiten geht es nur darum, dass der Bundesrat beschrieben hat, was wir hier eigentlich übernehmen im Vertrag. Er hat aber hier die ganzen Richtlinien, Erlasse, auch die Gerichtsurteile, die wir übernehmen müssen, der EU, nicht dabei. Das wären also 10-mal mehr noch. Auf einen Schlag übernehmen wir in diesen Bereichen 32 Jahre EU-Recht. Die EU gibt es schon 32 Jahre und wir übernehmen das auf einen Schlag und das ist ein ganz anderes Recht, als wir es haben. Das heißt, es gibt eben auch dann viele Änderungen auch in unserem Recht oder vor allem sehr, sehr viel zusätzliche Regulierung.
Sie haben es gesagt, ein 10-mal höherer Stapel, da würde man gar nicht mehr sehen im Bild. Das ist das bestehende Recht. Nun kommt ja auch noch das künftige Recht hinzu. Man nennt das die sogenannte dynamische Rechtsübernahme. Was heißt das eigentlich, dynamische Rechtsübernahme? Und haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, selber etwas zu bestimmen?
Ja, also mit dem Begriff dynamisch ist es natürlich beschönigt. Es ist ganz klar eine automatische Übernahme. Es erfolgt nämlich so, es gibt einen gemischten Ausschuss, wo Schweizer Vertreter und EU-Vertreter drin sind. Und sobald die EU einen neuen Erlass erlässt, sagt sie, wir haben etwas, das zum Beispiel den Verkehr betrifft oder den Strom betrifft. Ihr müsst es im gemischten Ausschuss auf eure Liste nehmen. Dann müssen auch die Schweizer Vertreter sagen, das betrifft unser Thema, Strom oder Verkehr. Wir nehmen es auf eine Liste aller Erlasse, die wir übernehmen müssen. Also einen neuen Erlass der EU, den wir übernehmen müssen. Und dann gilt das sofort. Außer wir hätten schon ein Gesetz oder eine Regelung, die dem widersprechen würde. Oder der Bundesrat würde sofort sagen, halt, hier erlassen wir dann eine andere Regelung, als ihr sie jetzt erlassen habt. Dann kriegen wir 2 Jahre Zeit, nämlich für das Parlament, für das Volk. Vielleicht macht jemand ein Referendum, gibt es eine Abstimmung im Volk. Und wenn wir es dann wirklich anders machen und nicht anpassen, so wie sie es gerade erlassen haben, die EU, dann gibt es dann Ausgleichsmaßnahmen, Strafmaßnahmen zur Kompensation des Vorteils, weil wir nicht EU-Recht übernehmen, haben wir offenbar einen Vorteil. Das ist ja auch etwas lächerlich. Also es zeigt ja schon, dass die EU-Regulierung eigentlich Nachteile bringt. Also wir haben dann einen Vorteil, der irgendwo, wo die EU will, dann ausgeglichen werden muss mit einer anderen Vertrags-Nichteinhaltung der EU. Also wir übernehmen automatisch, ich würde sagen, in 80% der Fälle schreibt die EU einen Erlass und er gilt gleich bei uns. Wir machen gar kein eigenes Gesetz mehr, keine Verordnung. Das heißt, kein Bundesrat kann darüber irgendwie befinden, kein Parlament befindet darüber. Das Volk hat auch keine Möglichkeit, irgendwie abzustimmen. Also das ist automatisch. Da muss man nicht diskutieren. Natürlich ist es auch dynamisch, nämlich für alle Zeiten. Also wir übernehmen auch für immer jetzt EU-Recht, wenn wir diese EU-Verträge eingehen. Man stelle sich das mal vor, man bindet sich hier für immer, was immer die EU erlässt, übernehmen wir sofort, außer in kleinen Fällen, wo wir etwas anderes wollen, haben und sagen, wir halten daran fest und nehmen Strafmaßnahmen in Kauf. Also hier geht es wirklich um einen sehr außergewöhnlichen Vertrag. Niemand, kein Land auf der Welt hat die Rechtsübernahme im eigenen Land, wenn sie einen Handelsvertrag eingeht. Das gibt's gar nicht. Die EU-Länder sind natürlich selber Teil der EU. Die übernehmen das schon. Das ist so wie bei uns. Wenn Bern etwas erlässt, der Bund, dann müssen wir in den Kantonen und Gemeinden das auch übernehmen. Aber wir sind ja nicht Mitglied der EU und wir wollen es auch nicht sein, dass ein externes Land dann noch für alle Zeiten noch EU-Recht übernehmen muss. Das gibt's nicht. Nicht einmal Präsident Trump hat das je von einem Land gefordert. Das ist also ein Affront, das gab es nur zu Kolonialzeiten. Kolonialstaaten kannten die. Sie mussten fremdes Recht übernehmen, hatten dann auch fremde Richter, die natürlich dieses Recht dann auslegten und urteilten über die Bevölkerung im Kolonialstaat und Verwalter, die dann auch diese Strafen noch verhängten im Auftrag dieser Kolonialmacht. Also wir sind hier in einem Kolonialvertrag gelandet, was es ja schon mehrere Jahrhunderte eigentlich gar nicht mehr gibt, auch wegen der Menschenrechte. Also nicht einmal unsere Menschenrechte, geschweige denn unsere direkte Demokratie, wird mit diesen Verträgen noch hochgehalten, sondern eingestampft.
Sie haben das Stichwort gegeben, die Schweiz hat ja eine einzigartige Demokratie. Diese direkte Demokratie, das heißt, wir können nicht nur wählen und dann machen die Politiker 4 Jahre gewissermaßen, was sie wollen, dann kann man sie eventuell wieder abwählen, sondern wir können selber über Sachfragen abstimmen, ob wir eine zweite Gotthardröhre wollen, eine 13. AHV-Rente, ob man glücklich ist darüber oder nicht. Ist das das Ende dieser direkten Demokratie?
Ja, das ist das Ende und gleichzeitig auch eine massive Ausweitung der Gesetze, der Erlasse, der Regulierung, die gelten. Diese 20.000 Seiten, die wir jetzt übernehmen, das kann ja niemand mehr überblicken. Das ist auch die Situation in der EU zurzeit. Ich habe große Kunden, zum Beispiel Autokonzerne in der EU, die können ihre eigene ihr Rechtssystem nicht mehr überblicken. Auch nicht, was da kommt. Die liegen auf dem Rücken, strecken alle vier von sich und sagen, ja, ich warte, bis jemand mich mahnt, straft oder so. Ich kann es gar nicht mehr verfolgen. Ich meine, wir haben hier auch sogenannte Querschnitterlasse, die für uns dann gelten. Denken Sie, Green Deal, 14.000 Seiten, gilt zum Teil auch im Stromvertrag, Umwelt, Bereich dann für uns, oder wir haben das Lieferkettengesetz, wo alles bis auf die letzte Metall für die letzte Schraube, wenn man etwas einkauft, auf der ganzen Welt erhoben werden muss. CBAM, also die CO2-Besteuerung, Grenzbesteuerung, wo man über 1000 verschiedene Kriterien rapportieren muss, all diese unglaublichen Bürokratiemonster gelten dann in unseren Gebieten, und das sind eben viele Gebiete, wichtige Gebiete dann auch. Also hier den Überblick zu gewahren, ist schon für große Unternehmen nicht mehr möglich in der EU, aber für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das der Tod. Wir sehen das jetzt auch in der EU, dass viele kleine und mittlere Unternehmen die Nachfolge nicht mehr regeln oder schließen oder auch nicht mehr in der EU natürlich gegründet werden, wegen diesem Bürokratieflut, die sie hier bewältigen müssen. Und wenn nicht jedes Kleinunternehmen, ein Mann, zwei Mann, zehn Mann, hat noch eine große Rechtsabteilung oder kann sich diese Kosten dann leisten.
Ja, man hat gar nicht mehr den Überblick, aber irgendwann kommt, wenn es Verstöße gibt und auch jemand da ist, der diese Verstöße ahndet, kommt sie dann vor Gericht. Und in der EU heißt das, das ist der Europäische Gerichtshof, der als oberste Instanz waltet. Was heißt das für die Schweiz? Werden künftig diese berühmten fremden Richter über die Schweiz bestimmen?
Natürlich, weil es auch fremdes Recht ist, legen diese Richter, nämlich der Europäische Gerichtshof, legt dieses EU-Recht dann aus. Also hat die Schweiz das eingehalten? Wie ist das auszulegen, das EU-Recht? Das macht der Europäische Gerichtshof. Er gibt dann diesem Schiedsgericht, das zwischen dem gemischten Ausschuss und dem Europäischen Gerichtshof geschaltet ist, also einem Schiedsgericht, also einem Schweizer, einem EU-Vertreter und einem von diesen zwei bestimmten Vertreter, der gibt dann Ihnen vor, wenn es EU-Recht ist, und es ist ja immer EU-Recht, dann habt ihr das so auszulegen, und auch das ist wieder geregelt. Auch der Schweizer Vertreter muss sich an die Auslegung des Europäischen Gerichtshofs halten. Aber es kommt noch viel schlimmer. Auch unsere eigenen Gerichte, wenn sie urteilen zwischen verschiedenen privaten Parteien, Unternehmen oder auch Bürgern, wenden nachher das europäische Recht an und auch die Auslegung des Europäischen Gerichtshofs. Und zwar behandeln sie das vorrangig. Also EU-Recht hat immer Vorrang dann gegenüber unseren eigenen Gesetzen. Also sogar, wenn wir noch Ausnahmen beschließen würden oder Abweichungen in Kauf nehmen würden, sagt man heute, das Bundesgericht mit seiner Praxis, Völkerrecht geht eigenem Recht vor, würde trotzdem nach EU-Recht urteilen. Das heißt, sogar dort, wo wir eine Ausnahme hier geschrieben haben, das sind nicht so viele, das sind nicht vor allem die Ausnahmen, das sind vor allem, was die Schweiz muss, die Schweiz muss, die Schweiz muss. Aber es gibt ein paar Ausnahmen, wo man gesagt hat, ja, da hat man eine Übergangsfrist oder da müssen wir nicht anpassen. Sogar diese Ausnahmen würden wahrscheinlich im Bundesgerichtsfall nicht halten. Also das ist ja alles für nichts. Am Schluss ist einfach das EU-Recht das bestimmende Kolonialrecht, wie es früher einmal der Fall war und wir sicher nicht wollen.
Ich das ein bisschen zusammenfasse. Zehntausende Seiten EU-Gesetze, EU-Richtlinien, EU-Maßnahmen, EU-Verordnungen. Diese automatische Rechtsübernahme, die es faktisch ist, dann den Europäischen Gerichtshof als oberste bindende Instanz. Trotzdem die Mehrheit des Bundesrates, des Parlaments und auch der Parteien wollen diesen Vertrag, auch die Wirtschaftsverbände. Warum eigentlich?
Ja, ich würde nicht so weit gehen. Der Bundesrat, glaube ich, hat überhaupt nicht das gelesen, studiert. Das ist auch ein riesen Aufwand, wie ich gesagt habe. Ich behaupte, niemand hat den Gesamtüberblick, was das eigentlich für uns heißt. Jedes Detail. Es ist ein ganz anderes Rechtssystem. Warum hat der Bundesrat gesagt, ja, wir haben jetzt die Verhandlungen abgeschlossen, unsere Ziele erreicht, weil er Angst hat vor der EU. Er möchte nicht noch einmal sagen, ja nein, wir wollen nicht einen solchen Vertrag abschließen. Er hat Angst, dass die EU uns piesacken könnte oder Verträge bricht, was sie bereits gemacht hat. Mit der Produktzulassung hat sie den Vertrag gebrochen, auch damals mit den Covid-Masken, auch jetzt mit Horizon und der Börse hat sie uns gepiesackt. Und der Bundesrat sagt, ja, jetzt soll das Parlament entscheiden oder sogar das Volk. Und viele Parteien sagen, ja, wir müssen es zuerst noch studieren und dann soll dann vielleicht doch noch das Volk entscheiden. Man schiebt also diese ganze Flut von Erlassen, diesen Entscheid einfach an das Volk, obwohl die Regierung und das Parlament ja Verantwortung übernehmen müssten. Das übernehmen sie nicht. Nur die SVP sagt klar, das kommt für uns nicht in Frage. Dann gibt's noch die Grünliberalen, die sicher das nicht studiert haben, sind auch viel zu klein. Die sagen, ja, wir sind dann dafür. Wenn man sie dann fragt, was drin ist und was es heisst für die Schweiz, kommt dann wenig. Das sind so, die FDP war früher immer dafür und kann sich jetzt fast nicht daraus lösen. Und die Mitte war doch eher skeptisch, auch beim letzten Vertrag, beim Rahmenvertrag. Sie muss den Mut noch finden, sich zu äußern. Also so verloren ist es nicht. Ich glaube, jeder, der sich damit befasst, man sieht es jetzt auch, merkt, dass das eine ganz andere Rechtskultur ist, als was wir haben und dass das in der Schweiz uns einfach erschlagen wird.
Sie haben von einem Kolonialvertrag gesprochen. Die Befürworter, und zwar unisono von der SP bis zum Wirtschaftsverband der Economie Suisse, die sprechen von dem bilateralen Drei, dass es eigentlich eine Fortsetzung ist des bisherigen bilateralen Weges.
Ja, das hat man marketingmäßig so gewählt. Das tönt gut und wir haben ja schon bilaterale Verträge. Allerdings bilaterale Verträge sind auf Augenhöhe. Also ich mache das, du machst das, beide haben einen Vorteil und sicher nicht, ich übernehme alles in Zukunft, was du beschließt. Und lasse mich noch abstrafen, wenn ich es nicht übernehme. Das ist ein ganz anderer Vertrag hier. Das ist nicht mehr ein bilateraler Vertrag. Die EU und der Bundesrat haben auch mehrfach schon festgehalten, dass man diese Verträge oder dieses Paket jetzt nicht mehr bilaterale Verträge nennen darf, weil es keine bilateralen mehr seien. Die EU möchte eine institutionelle Anbindung. Also wir übernehmen das System, das Regelwerk der EU und nicht einfach nur einen Vertrag zwischen zwei Handelspartnern, den wir abschließen hier. Um das geht es nicht. Aber marketingmäßig hat Economy Suisse hat das ganz früh propagiert und allen gesagt, ihr müsst dann vom bilateralen Drei sprechen, dann findet das Volk, das sei wie bilaterale auf Augenhöhe, ist ein guter Vertrag, wir können zustimmen. Stimmt nicht. Ich glaube, das Volk hat inzwischen schon gehört, dass es sich hier um etwas ganz anderes, viel Größeres und auch Gravierendes handelt.
Ja, eigentlich tauschen wir ja das Schweizer Modell gegen das Modell der EU. Wollen wir das? Ja, wo sind die größten Unterschiede? Warum sollten wir am Schweizer Modell festhalten?
Ja, wir müssen nur den Erfolg anschauen der Schweiz im Vergleich zur EU und wir können auch die reichen EU-Länder nehmen. Die Schweiz hat natürlich sehr viel höhere Löhne, Kaufkraft, ein Drittel nur der Arbeitslosigkeit, viel weniger Verschuldung, keine Inflation. Mehrwertsteuer, die EU fast gegen 20%, oder? Also viel weniger Steuern und Abgaben. Wir sind auch innovativer und konkurrenzfähiger in allen Ratings. Wir haben auch sehr viel mehr Freihandelsverträge als die EU, die sehr wenige hat. Und hier kommt ihr auch ihre Bürokratie, ihre Regulierung in den Weg. Also die Schweiz ist viel besser aufgestellt, erfolgreicher gewesen über alle diese 32 Jahre als die EU. Und die EU ist in einer Krise wirtschaftlich, also sie wächst nicht. Sie hat eine Desindustrialisierung wegen der Bürokratie. Deutsche Unternehmen haben protestiert. Die Verbände, also alle sind auf die Straße gegangen und haben Anfang dieses Jahres haben gesagt, jetzt ist fertig mit dieser Bürokratie, dieser Regulierung. Die Hälfte kommt aus der EU. So können wir nicht mehr wirtschaftlich tätig sein. Und die EU hat gesagt, ja, wir sehen es. wir versuchen das jetzt zu verbessern. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach die zusätzlichen Erlasse mit 10.000 Seiten jetzt ein bisschen gestaffelt und ein bisschen Ausnahmen gemacht. Aber die kommen immer noch. Also es ist immer noch mehr Regulierung zu erwarten. Und das trifft am Schluss natürlich alle, auch den Bürger, einfach im Wohlstand. Also weniger Wohlstand, mehr Schulden. Hat die EU jetzt große Schuldenprogramme auch auflegen. Die Länder wehren sich. Deutschland hat jetzt auch gesagt, die Schuldenbremse halte ich jetzt selber auch nicht mehr ein. Alle leben auf Schulden. Und das wollen wir nicht, weil es rächt sich natürlich eines Tages. Wir sehen es in Amerika, in den USA. Die müssen sich jetzt neu finanzieren. Was die jetzt alles machen, um irgendwie Geld in den Staatshaushalt zu bekommen, ob das dann langfristig erfolgreich ist, bezweifle ich. Und die EU ist natürlich gleich. Sie ist marot. Sie ist nicht, es geht finanziell nicht mehr auf.
Frau Martullo, abschließend in einem Satz, warum sollen die Schweizerinnen und Schweizer dieses EU-Vertragspaket ablehnen?
Ja, weil wir so natürlich uns an ein sinkendes Schiff anketten und Kolonialstaat werden, Untertanenstaat. Wir sind viel schlechter dran, als wenn wir selber entscheiden, auch wenn das manchmal anstrengend und mühsam ist. Unser Weg ist der viel erfolgreichere. Es ist nicht einzusehen, warum wir uns hier opfern sollen, nur um der EU am Schluss Geld zu zahlen.
Vielen Dank, Frau Martullo.
Danke Ihnen. The 7 Thinking Steps.